Ich bin hier im Podcast auf dem Weg als Anwalt und habe einen ganz speziellen Gast bei mir. Grüezi, Herr Stocker.
Grüezi, Herr Bernin.
Wie sind Sie der geworden, wo Sie heute sind?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Eine nicht beantwortbare Frage.
Doch, ich glaube, es ist zu beantworten. Also es ist natürlich zu beantworten aus dem Eindruck von dem Strafverfahren, wo mich ein bisschen die Öffentlichkeit gedrückt hat. Ich bin der geworden, wo man heute darüber redet, eigentlich etwa 1990. Oder meine Eltern sind schon gestorben, ich habe ein MBA gemacht und habe das Internet kennengelernt und habe auf einmal gedacht, wow, da passiert etwas, was unglaublich spannend ist, und bin mit dem MBA in der Tasche zurückgekommen in Dialog mit Unternehmen in der Schweiz als Berater und habe eigentlich auf der einen Seite die Inspiration gespürt von einer ganz neuen Möglichkeiten und die Abwehrhaltung von der typischen Schweizer Banken zum Beispiel, ohne ihren Namen zu nennen. Und das,
die Abwehrhaltung gegen das Internet?
Abwehrhaltung gegen, dass man das Ganze könnte neu machen könnte.
Die Abwehrhaltung hat ja die Justiz bis heute.
Die habe ich kennengelernt. Oder? Und darum war eigentlich das neugierig und die Lust, Sachen zu verändern. Und Veränderungen auch als fast philosophisches Thema im Leben zuzulassen, das hat mich geprägt. Oder? Und dann eben natürlich als Mensch ich habe immer darauf geschaut, dass das Arbeiten ein Teil ist vom Leben. Und dass Freundschaften, philosophieren, Bücher lesen, Ehefamilie viel Zeit haben.
Und dann ist eines schönen Morgens ist dann die Polizei vor der Tür gestanden. Mögen Sie sich noch an den Moment erinnern?
Da mag ich mich ganz genau erinnern. Das hat wahrscheinlich irgendetwas Psychologisches, das ich aber nicht erklären kann. Es hat geläutet. An dem Morgen nachher herausgefunden, dass es 6 Uhr war. Und der erste Gedanke war, meine Frau ist runtergegangen. Wir sind beide verschrocken. Und der erste Gedanke war, es ist etwas mit unserer älteren Tochter, der Marielle. Oder? Und warum der Reflex war, weiß ich nicht. Und nachher bin ich noch im Bett und gehört, könnte ich den Stocker runterkommen. Dann habe ich schlagartig gemerkt, das ist nicht gut. Und habe dann, meine Frau hat mir dann den Durchsuchungsbefehl gebracht, den ich nur eins gelesen habe. Und das ist, dass die UNO-Gruppe eine Strafanzeige eingereicht hat.
Und also Sie hatten dann Zeit gehabt, den HD-Befehl zu lesen?
Also ich habe nur den Titel gelesen. Zwei Sachen habe ich gesehen. Der unglaublich komplizierte Name von einem Staatsanwalt. Marc Jean ist auch die Presse. Wo ich gedacht habe, wow. Und habe an der UNO-Gruppe gelesen und habe meiner Frau gesagt, und ich bin auf dem Bett gesessen, habe gesagt, es darf nicht wahr sein. Und das war der Anfang von den letzten 4 Jahren.
Und dann hat man Sie in Handschellen gelegt? Oder wie ist es denn ganz konkret weitergegangen?
Nein, dann haben wir, zuerst sind die Kantonspolizei von Bern ist im Haus gewesen. Noch niemand von Zürich, die sind glaube ich, noch ein bisschen im Stau stecken geblieben auf der Autobahn. Und die sind dann irgendwie später dazugekommen, die Kantonspolizei Zürich, Forensiker sehr wahrscheinlich, und der Staatsanwalt Otto war der Erste, der bei uns reingekommen ist.
Das ist ein Zürcher oder ein Berner?
Das ist ein Zürcher. Mhm. Das ist ein Zürcher von der Stadt 3. Und dann nachher haben die da angefangen zu suchen. Und wir haben, also meine Frau ist am Morgen gesessen, ich bin dann auch runtergegangen. Und wir haben kooperiert und sie haben Fragen gestellt. Und das Lustige ist im Nachhinein, ich habe nicht einmal daran gedacht, dass ich einen Anwalt anrufen sollte. Mhm. Weil ich gar keinen Anwalt gekannt habe. Also persönlich. Und ich habe irgendwie gar nicht reagiert, um was das geht. Und durch das, dass man das Handy oder das Smartphone gerade weggenommen hat, hat mich auch niemand erreicht. Oder? Und dann erst um 9 Uhr, also fast 2,5 Stunden später, habe ich dann mit dem Andreas Blattmann Kontakt gehabt und er hat gesagt, hey, du bitte alles siegeln. Und dann sind die Sachen abgelaufen.
Aber Sie haben kooperiert vor Ort. Das heisst, Sie haben Fragen beantwortet. Mhm. Haben Sie den Nattel-Code gegeben? Mhm.
Alles. Okay. Der Cloud-Zugriff. Und das war ein Herr Freiner von der Kantonspolizei, von der Forensiker, sehr nett. Es war alles ein bisschen die Stimmung von diesen zwei Berner Polizisten, die um 6 Uhr gekommen sind, wo natürlich überhaupt keine Hektik gemacht haben. Mhm. Oder wo dann Zürcher gekommen sind, ist die Stimmung schon ein bisschen anders. Und das ist etwa bis um 10, 11 Uhr gegangen. Dann hat es geheißen, ich muss mit auf Zürich. Und bin dann aber noch alles ohne Handschellen. Das ist alles noch, tun sie ein paar Sachen zusammenpacken. Und dann haben mich die zwei Berner Kantonspolizisten haben mich zuerst zu sich genommen auf die Wache. Sehr höflich, anständig. Und sind mit mir nach Zürich gefahren, ins Polizeigefängnis. Und dort habe ich das erste Mal Handschellen kennengelernt.
Im Polizeigefängnis Zürich?
Vor dem Polizeigefängnis.
Ja. Und sind Sie dann vorbereitet auf die Hausdurchsuchung? Weil es gibt ja auch Informationen jetzt in diesem Vinzenz-Prozess, dass gewisse Beschuldigte am Morgen begrüßt worden sind und dann gerade der Polizei einen Ordner übergeben haben.
Nein, wir haben, also ich ganz persönlich habe nicht mit dem gerechnet, überhaupt nicht mit dem gerechnet. Ohne naiv zu sein, oder? Durch die Zusammenarbeit mit dem Pierin Vinzenz war schon klar gewesen, dass er FINMA untersucht hat. Wir haben gewusst von dieser internen Untersuchung bei der Aduno-Gruppe, die mich betrifft. Also, und wir haben sehr wohl mit Anwälten diskutiert, was da läuft. Aber konkret mit einer mit einer Strafanzeige oder mit einer Strafuntersuchung habe ich nicht gerechnet.
Und wenn Sie jetzt damit gerechnet hätten, hätte das etwas geändert an Ihrem Verhalten an dem ersten Morgen?
Jetzt aus heutiger Sicht gefragt?
Ja.
Ja, ich glaube...
Also würden Sie wieder so ganz naiv alle Zugänge geben und kooperieren?
Nein, das würde ich nicht mehr. Also das ist... Das war ein Reflex, der für mich selbstverständlich war, wo auch dafür steht, dass ich... Ich habe gemeint zuerst, es sei eine Strafanzeige von der Aduno-Gruppe wegen dem Fall Comtrain. Ich habe gewusst, ich habe ja ausgesagt in dieser Untersuchung von der Baumgartner Mechler. Ich habe damit den Hans Baumgartner kennengelernt. Ich habe gewusst, was sein Wunschthema ist, dass die Comtrain, der damalige Aduno, zu einem zu hohen Preis verkauft wurde. Ich habe gesagt, Hans Baumgartner, wir können das stundenlang zusammen diskutieren, dann zeigen sie mir einander. Also, ich hatte nicht das Unrechtsbewusstsein gehabt am 27. Februar 2018. Und durch das habe ich kooperiert. Und heute hätte ich immer noch das gleiche Unrechtsbewusstsein, aber ich wäre nicht mehr so naiv, dass ich da der Behörde mit ihrer Wahnsinnsmacht, die sie in dem Moment haben, einfach Tür und Tor öffne. Ich würde das viel komplizierter machen. Einfach aus dem Learning heraus, dass man ja selber eigentlich die Informationen gibt, die dann eine Staatsanwaltschaft Traum catcht und weiterdenkt.
Dann haben Sie gesagt, dann landen Sie da vor einem provisorischen Polizeigefängnis in Zürich. Und wie ist es denn dort weitergegangen?
Ja, dann ist es, also dann hat die Behörde oder nein, das Justizmonopol hat dann seine Zähne gezeigt. Oder? Dann haben sie mir noch vor dem Eingang zu dem Polizeigebäude die Handschellen angezogen, hinten.
Hine, ja.
Das ist bei mir ein Problem wegen dem Laufen, wegen meiner Krankheit. Mhm. Dann haben die zwei Berner Kantonspolizisten noch gesagt, ja, aber das ist das nötig und so. Und Zürcher natürlich, das machen wir da so. Und von dann an ist es gegangen. Oder im Nu bin ich irgendwie, sind meine Kleider weg.
Also Leibesvisitation?
Leibesvisitation. Man hat irgendwie zuerst vergessen, wie nennt man dem, Fotos zu machen. DNA, das hat man irgendwie vergessen, hat man dann nachher nachgeholt. Aber im Nu bin ich mit so einem Knasti-Sweatshirt, einem überdimensionierten Grauen, mit meinen Jeans noch und mit überdimensionierten Crocs, bin ich in einen Warteraum hineingesetzt worden, versifft und grusig. Und habe irgendwie anderthalb Stunden mal warten, oder? Und bin nachher, nach dem Warten, bin ich dem Staatsanwalt Otto erst um 4:30 am Abend zur Haftübernahme vorgeführt.
Also es hat keine polizeiliche Einvernahme gegeben, sondern die erste Einvernahme hat gerade der Staatsanwalt gemacht.
Genau.
Und wann war denn der erste Kontakt mit Ihrem Anwalt gewesen? Also zuerst mal am Telefon.
Am Telefon.
Haben Sie selber dürfen anrufen?
Ja, ich habe... ich weiß gar nicht, wie es war. Er hat mich auf allen Kanälen versucht zu erreichen, der Herr Blattmann. Ich habe ihn nur kennt aus einer einzelnen Geschichte, aus einer zivilrechtlichen Geschichte. Darum habe ich den Kontakt zu ihm. Er hat mich versucht zu erreichen, Und hat mich nachher, glaube ich, über den Hausanschluss erreicht. Er hat mir angerufen.
Also, wo Sie noch in der Hausdurchsuchung waren?
Genau, also ziemlich genau am 9. oder am 27. Februar 2018.
Gut, und nachher sind Sie auf Zürich transportiert worden. Hm. Und wann haben Sie denn dort Kontakt gehabt zum Anwalt?
Erst, wo 5 Minuten vor dem 4:30, also um 4:30, kurz vor dem ersten Einvernahme, Haftübernahme.
Und darf ich fragen, was er Ihnen in diesen 5 Minuten vermittelt hat, vor der Einvernahme?
Das weiß ich echt nicht mehr. Also es ist nicht so legendär, dass ich es behalten hätte.
Nein, natürlich, Ihre Aufnahmefähigkeit ist wahrscheinlich auch massiv eingeschränkt gewesen.
Ja, es ist ganz nervös gewesen, ja. Mhm. Ich weiss noch ganz eine kleine Geschichte. Als ich die Crocs ausgesucht habe, das sind ja die unsäglichen Plastikschuhe, habe ich meine Grösse gesucht. Und die Polizisten haben gelacht und haben gesagt, versuchen Sie erst Stockholm. Und dann sage ich, suche meine Grösse. Und dann war es so quasi das Feedback gewesen, ich glaube, sie haben andere Probleme als die Grösse der Crocs. Oder? Also man macht Blödsinn, weil man in einem ganz komischen Mood ist. Oder?
Mhm. Und jetzt kurz vor der Einvernahme, haben Sie euch denn da keine Strategie zurechtgelegt? Macht man Aussagen, macht man keine Aussagen? Ist das kurz Thema gewesen?
Nein, also ich müsste wirklich eine Teildemenz haben oder eine Amnesie. Das haben wir nicht besprochen. Sondern wir haben dann Gelegenheit gehabt, nach der ersten, also das ist die erste Haftübernahme, ab 4:30 ist nur eine relativ kurze, glaube ich, 1,5 Stunden. Und wir haben dann in einer der Pausen haben wir können, der Andreas Blattmann und ich, es war noch ein zweiter Anwalt dabei, darüber reden, wie man die Aussage weitermacht. Aber wir haben nicht eine Strategie zusammen besprochen.
Bei mir zu Gast ist der Beat Stocker. Wir sind jetzt in der ersten Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft. Mögen Sie sich noch an die Belehrung vom Herrn Staatsanwalt Oth erinnern?
Ja, da habe ich präzise Erinnerungen. Das ist also fast wie man es heute Abend erlebt hat. Oder er hat mir gesagt, dass die Voruntersuchung gegen mich eröffnet wurde, sage ich, mit dem dringenden Tatverdacht, dass ich in den Sachverhalt Comtrain und Investnet wegen persönlicher finanzieller Interessen die zwei Gesellschaften geschädigt habe. Mhm. Es gäbe 3 Quellen, die das hinweisen. Das eine sage ich Inside Paradeplatz, das zweite sage ich die Untersuchung von Baumgartner Mechlen. Und das dritte sei die Filmuntersuchung, die gegen mich stattgefunden hat. Und als ich das gehört habe, sind für mich 2 Sachen klar gewesen. Das eine ist, ich habe nie, und ich habe so richtig in mir rein das gespürt, ich habe nie für den eigenen finanziellen Vorteil eine von diesen bezeichneten Gesellschaften geschädigt oder schädigen wollen. Und das zweite ist, ich habe gesagt, was Filmuntersuchung gegen mich. Ich war ja noch nie reguliert gewesen, also das ist gar nicht möglich. Also, die Rechtsbelehrung hat einen Fehler gehabt, dass sie Pierin Vinzenz gemeint hat und Copy-Paste mich genommen. Mhm.
Gut, das ist jetzt der Vorhalt gewesen, was man ihnen vorwirft. Mit Belehrung habe ich gemeint, eben, dass sie die Aussage verweigern dürfen, dass, wenn sie mitwirken, dass das gegen sie kann verwendet werden. Haben Sie das verstanden?
Ja, das habe ich irgendwie gar nicht. Darum habe ich jetzt auch so reagiert. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Schriftlich im Protokoll kann man es ganz bestimmt nachlesen.
Ja, ja. Das wird eben auch so selbstverständlich erzählt. Aber unterschwellig ist immer die Erwartungshaltung da, aber gib Antwort. Oder? Also man sagt etwas, aber man gibt dem gar kein Gewicht. Also man lebt auf dem Papier diesen formellen Erfordernissen nach, aber eigentlich müsste man ihnen ja ganz einfach ein Wort sagen. Herr Stocker, Sie können heute einfach nichts sagen und das ist nicht negativ für Sie. So müssen wir belehren und nicht einfach vorlesen, was in den Artikeln steht.
Das finde ich jetzt ganz einen spannenden Punkt. Das hat man 100% nicht
gemacht. Nein, das hat man sicher nicht gemacht.
Sondern man hat einfach Pflicht und Kür, oder man hat das Pflichtprogramm darauf
eingewiesen. Und was war denn Ihre Motivation, Aussagen zu machen?
Ich hatte den Reflex, also das bin auch wieder ich, oder? Vom Typ her. Ich hatte den Reflex gehabt, zu sagen, nein. Oder?
Aber das hat natürlich jeder. Oder?
Jeder. Und ich habe irgendwie den Hans Baumgartner und das Interview vom November 17 im Hinterkopf gehabt und gesagt, hei, dann zeigt mir doch einmal. Und habe eigentlich ausgesagt, wenn ich erwartet habe, man werde sehr schnell konkreter und rede über den dringenden Tatverdacht. Oder? Und das ist ja dann eigentlich nie zum Thema gemacht worden, sondern es ist dann dabei geblieben, dass ich in einen Rhythmus hineinkomme, jede Frage zu beantworten.
Hat es denn, wenn Sie sich jetzt an die ganz konkrete Situation zurückdenken, hat es einen Einfluss gehabt auf Ihr Aussageverhalten, dass Sie unter Schock gestanden sind? Also Sie haben wahrscheinlich gar nicht mehr klar können denken in dem Moment.
So schlimm habe ich es nicht erlebt. Also es ist heftig, aber auch mit dieser Show da, mit den Handschellen und eben die anderthalb Stunden in diesem versifften Raum ohne Fenster, glaube ich. Aber dass ich unter Schock war, bin nicht. Also das Einzige, was ich gemerkt habe, ist ein trockenes Maul und kein Hunger. Oder? Weil immer man da Trinkwasser angeboten bekommt, irgendwelche Cookies. Aber es ist ein hellmacher Moment gewesen, weil ich habe quasi den Tiger gehört im Gebüsch fauchen, oder? Und habe gedacht, hoppla, da passiert etwas, was gefährlich ist. Oder? Und ich habe es eher in Erinnerung, dass ich eigentlich wirklich Lust hatte, also nicht Lust, das ist der falsche Ausdruck, sondern es wirklich notwendig gefunden habe, dass ich mich wehre gegen das. Oder? Ich bin extrem wach in dem Moment. Und das sieht man, also wenn ich heute die Haftprotokoll von der Haftübernahme lese, dann sage ich, jetzt habe ich 4 Jahre den gleichen Mist gesagt. Oder? Mhm. Und das ist also am Anfang ist das gekommen, obwohl sie sich ja auf eine Zeit bezogen hat, die zum Teil schon 13, 14 Jahre zurück war.
Also Sie meinen, die erste Aussage war in dem Fall nicht negativ für das weitere Verfahren?
Nein, das war sie nicht gewesen, oder? Also ganz konkret hat gegenüber dem Vorwurf, den ich vorher zusammengefasst habe, ist eine Behauptung gewesen, qualifizierte ungetreue Geschäftsbesuchung. Mhm. Oder im Interesse selber Geld zu verdienen, die Aduno und die IMS nicht geschädigt. Und die Behauptung von der Staatsanwaltschaft, die ist ja dann eigentlich in dem Sinne fast pulverisiert worden. Oder? Ganz einfach darum, weil sie sich nie, obwohl ja die Staatsanwaltschaft eine von den Big Four im Hintergrund angestellt hat, also eine von den grossen Treuhandgesellschaften der Welt, es ist nie hat können gezeigt werden, dass ein zu hoher Preis gezahlt worden ist in dieser Interessenlage, wo mir vorgeworfen worden ist. Und im Hinblick auf diesen Vorwurf ist es richtig im Nachhinein auszusagen, es hat dazu beigetragen, dass die Staatsanwaltschaft erkannt hat, dass sie den dringenden Tatverdacht nicht aufrechterhalten kann.
Aber ist das so schlau gewesen?
Nein, nachher nicht. Also im Nachhinein, und das habe ich vorher gemeint, aus heutiger Sicht, wo sie mich gefragt haben wegen der Hausdurchsuchung, ob ich weiter würde so kooperieren, ich würde nicht, oder? Ich würde viel länger zuhören, was da eigentlich kommt.
Zuhören ist ein gutes Stichwort. Sie haben vor Gericht gezeigt, das habe ich sehr eindrücklich gefunden, dass Sie ganz genau zuhören können. Wie haben Sie die Fragetechnik beim Staatsanwalt empfunden? Mögen Sie sich noch erinnern?
Ja, also eins, was einem gerade am Anfang auffällt, ist, dass man ja nicht frei kann antworten kann. Mhm. Man muss ja immer in den Rhythmus vom Protokollieren antworten. Das ist, und heute, die Staatsanwalt, die ich erlebt habe, die meistens selber protokollieren. Also man wird quasi bremst. Oder man hat während der Antwort gibt man noch viel Zeit zum Überlegen. Oder? Das ist eins, was mir aufgefallen ist. Und das andere ist natürlich, dass man die Fragen sind unglaublich plump. Oder? Also das ist keine einzige Frage, die ich dort weder am Anfang noch während der Untersuchung würde mir irgendjemand nicht merken, um was es eigentlich geht. Oder? Sie haben so mehr oder weniger suggestiven Charakter, aber sie sind immer Fragen beinhaltet, immer eine These, die sehr, sehr transparent
ist. Die erkennbar ist, ja.
Erkennbar ist, oder? Und zur Frage, wie geduldig dass man dieser Frage, dass man sich die Frage anlässt, das war eine Kritik von Andreas Blattmann, meinem Anwalt, der gesagt hat, lässt er es besser an.
Ja, man entwickelt so eine Ungeduld, gell? Und man gibt zu viele Antworten.
Viel zu viel.
Haben Sie während der Einvernahme auch auf Protokollierung geachtet? Ja. Was man sagt und aufgeschrieben wird, das kann ja dann völlig in zwei Paar Schuhe sein.
Ja, das hat man, das macht man irgendwie, weil instinktiv merkt man, dass es wichtig ist, dass festgehalten ist. Einmal hat man die Chance gehabt, glaube im Haftaufnahme im Bildschirm zu schauen vom Staatsanwalt Otto. Und sonst ist am mit dem Beamer an die Wand projiziert worden.
Das ist aber ein absoluter Ausnahmefall.
Ist das?
Das macht nur die Stier oder drei.
Okay.
Haben Sie denn nach der Einvernahme die Aufmerksamkeit aufgebracht, das Protokoll sorgfältig wieder nochmal zu lesen? Weil, oder erst in dem Moment, wo Sie es ja dann lizenzieren, Ihr Kürzel darunter setzen, gilt es ja dann auch als so gesagt, wie es niedergeschrieben ist.
Also wenn ich jetzt würde sagen, ja klar, das hätte ich nicht so in Erinnerung, oder? Das haben mir sicher alle gesagt, Dine, lies es gut durch, aber nein, ich habe keinen Nerv gehabt. Also sowieso die Protokoll durchlesen, das ist nicht so
Nein, man ist ja auch froh, dass es fertig ist.
meine ganz genau, oder?
Also dort nochmal die Aufmerksamkeit anbringen und alle wollen ja gehen. Man ist ja dann auch wie so ein bisschen gedrängt. Vielleicht wartet schon die Polizei mit der Zurückführung ins Gefängnis.
Also, oder in dieser Haftaufnahme war das letzte Thema, gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, ob Haft angeordnet wird. Oder? Und das ist also so ein Schauspiel, ja, man hat sich jetzt überlegt und so, aber das ist ja längst klar gewesen. Und dann hat es geheißen, quasi die erste, also bis zum Zwangsmaßnahmengericht, bis zum Haftrichter, dass man mal bei dem Polizeigefängnis da vis-à-vis muss Nacht verbringen, oder?
Also, wo sind Sie überhaupt befragt worden?
Das ist auf dem Gelände das Kasernengelände in Zürich, auf dem Gelände, wo ich nachher in dem Polizeigefängnis war, ich weiß gar nicht mehr, wo ich eigentlich befragt worden
Also,
bin.
meine Frage ist eigentlich: Sind Sie mit einem Transport zu der Stea 3 transportiert worden?
Nein, ich bin irgendwie durch Gänge durchgeschoben worden. Nein, ich kann nicht, ich bin durch Gänge durchgeschoben worden. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann bin ich irgendetwas muss falsch sein. Ich bin im Transport gewesen.
Ja,
Wir sind im
das heißt,
Büro, wir
es gibt
sind
ständige Transporte dort,
im
ja.
Büro gewesen vom Staatsanwalt Otto an der Weststraße 70.
Ah, dann müssen Sie aber Auto gefahren
Das
sein.
sind, ich weiß es wieder jetzt, was ich mich frage. Ich bin mit einem Zivilfahrzeug bin ich an die Weststraße gefahren worden. Und oben habe ich meine Crocs bekommen. Das stimmt. Da habe ich meine Schuhe müssen abziehen und Crocs bekommen. Das
Aber
ist
für den Transport sind Sie hineingefesselt worden?
bin ich mit der Handschelle hineingesessen, neben dem Polizisten.
Ja. Gut, und jetzt haben wir die erste Einvernahme, die Hafteinvernahme. Und dann werden Sie wieder zurückgefahren ins Polizeigefängnis. Und wie geht es Ihnen denn in dem Moment, wenn da die Tür hinter Ihnen zugeht?
Also das ist surreal, oder? Das ist, da geht's einem überhaupt nicht gut. Oder dann ist man in dem furchtbare Zellen, Zweierzellen. Also es war dann schon relativ spät gewesen, warum immer? Weil ich bin reingekommen, habe noch irgendein so Häppchen etwas zur Nacht bekommen, die Hand gedrückt. Und die zweite Person, der Mexikaner, ist schon da auf dieser Pritsche nebendran gelegen und hat geschlafen. Ich habe nicht einmal gewusst, wie das geht mit dem Licht. Und irgendwann zieht man so einen halben Karton über sich hin und merkt, dass das Decke ist, oder? So das kartonisiertes Papier. Und dann versucht man zu schlafen, oder? Und dann geht das Kopfkino los, bis ich dann herausgefunden habe, ich kann das Neonlicht ablöschen. Und dann hat eben der Mexikaner angefangen zu halluzinieren. Und er ist irgendwie in einen Flash hineingekommen und hat dann zwischen Gebet und Ding, also dann die ganze Nacht irgendetwas rumgeliert. Und am Morgen sitze ich mit dem, komme durch die Lücken, irgendeine Kachel Kaffee über und irgendein Stück Brot und komme, wie hocke ich dem Mexikaner vis-à-vis und esse zusammen zu Morgen. Warten und warten und warten. Also, das ist ganz schräg.
Das ist doch auch so schlimm, dass einem nie gesagt wird, wie es weitergeht. Man ist ja die ganze Zeit am Warten.
Man ist am Warten und es wird einem nie gesagt, was als nächstes kommt. Oder? Das ist so.
Ich sitze da mit dem Beat Stocker und wir sind jetzt kurz vor der Anhörung vor Zwangsmassnahmengericht. Haben die eine Anhörung verlangt vor ZMG?
Ich weiß es nicht mehr. Also das tut mir leid, wenn ich da naiv töne, aber ich weiß es nicht mehr. Wie ist es weitergegangen nach der ersten Nacht in dem Polizeigefängnis? Oder es ist, ich bin dann irgendwann am nächsten Morgen zur zweiten Haftübernahme, also immer noch nur meine Anwälte und ich, oder wieder Staatsanwalt Otto, eine längere Einvernahme, ein paar Stunden dann geführt worden. Und ich habe nochmal eine Nacht verbracht in dem Polizeigefängnis, immer noch bevor die Zwangsmaßnahme gerichtet. Es müsste jetzt irgendwo so Tag 2 sein, der Mexikaner war nicht mehr rum. Und dann nachher, tags darauf, bin ich mit meinem Büsschen nach Pfäffiken, Zürich gefahren
schon worden.
Bin aber noch nicht beim Zwangsmaßnahmengericht gewesen. Und dann am Abend, bin ich dort draussen besucht worden von meinen Anwälten. Da haben wir die Strategie für das Zwangsmaßnahmengericht. Und dann am Abend, glaube ich, von dem Tag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind wir zum Zwangsmaßnahmengericht gegangen und haben die Befragung über uns ergangen.
Transport mit dem Büssli. Wie ist das?
Das ist Handschellen hinten, das sind die kleinen. Also man hat innerhalb von dem Büssli hat man die wie Hundegitter, oder? Man hat so kleine Zellen, wo maximal zwei Leute oder auf der Seite sind es glaube ich drei Leute, können nebeneinander sitzen. Handschellen hinten an. Du siehst nicht raus, es ist alles so milchiges Glas, es hat wirklich nur so einen halben Zentimeter oben, wo du schaust, wo das hingeht. Und auch da wieder der fährt man durch das Zeug durch und denkt, was passiert. Das hat mir niemand gesagt, dass man nach Pfäffiken Zürich gehen. Der Abfolge. Und das ist, also da fühlt man sich dann schon. Oder man vergleicht sie ja immer. Eigentlich der einzige Anhaltspunkt, den man hat, ist irgendein Krimi, den man gesehen hat im Fernsehen. Und da ist man also mit in dieser Welt. Oder? Man schaut so wie von außen an sich an und sagt, jetzt bist du einer von diesen armen Sicher.
Mhm. Bin ich das, der jetzt da drinnen sitzt?
Das ist ganz genau. Also das ist fast schizophren. Oder? Das ja. ist, man hat nicht das Gefühl, dass man das sieht, sondern man beobachtet den armen Sicher da hinten in dem Büsschen. Und aber vielleicht ein Stichwort noch. Alle zusammen, also die Kantonspolizisten und so, die waren immer betont nett gewesen. Etwas, was sich dann durchzieht. Danach.
Und nachher sind Sie in der Haftanhörung vor ZMG. Mhm. Also sind Sie wieder zurücktransportiert worden.
Genau. Dann wieder immer die Macho-Geschichte mit dem in einen Raum geschmerzt werden. Oder da Anwälte sind draußen. Zum Teil kommen jetzt dann rein fürs Gespräch. Das sind immer so fensterlose Dinge, wo es extrem laut wird im Kopf, weil es aussen so leislich ist. Und dann sind wir dann zu dem Haftrichter. Dort habe ich neben dem Staatsanwalt Otto das erste Mal den Marc Janischart gesehen, oder mit seinem verketzten Blöckchen. Und habe eigentlich das Gefühl gehabt, wir haben die Argumente auf unserer Seite. Oder? Wo ich gehört habe, ja.
Eben, das ist gerade meine nächste Frage. Also hat es quasi so einen Hoffnungsaufbau gegeben? Also sind wir mit Hoffnung dort drin?
Ja, es hat, und zwar aus folgendem Grund. Der Text vom Anwalt, das ist der Andreas Blattmann gewesen, und der Stefan Mäder noch als Strafrechtler daneben. Der Andreas Blattmann hat es aber geschrieben, das ist wirklich stark gewesen, oder? Er hat also wirklich schon das erste Mal einfach die bis dort gehörten Vorwürfe wirklich ganz objektiv, entspannt und sachlich platziert. Und ich habe es stark gefunden und mindestens meine zwei Anwälte haben mich im Glauben gelassen, dass da allenfalls könnte ich sogar, auch ein bisschen wegen meiner Krankheit, haben sie gesagt, dass man könnte die Haft irgendwie umgehen. Also ich bin mit Hoffnung dort drin gewesen. Mhm.
Und nachher sind Sie für die Urteilsberatung wieder hinterher geschickt worden. Mhm. Und dann haben Sie am gleichen Tag eröffnet. Also sind Sie dann wieder zurückgekommen und der Zwangsmassnahmenrichter hat Ihnen das Urteil eröffnet?
Nein, ich habe... Das weiß ich auch nicht mehr warum. Ich habe irgendwie dann, während ich gesehen habe, was da von der Staatsanwaltschaft einfach jede Karte gezogen wird, habe ich immer ganz ein anderes Gefühl bekommen, während dieser Anhörung durch den Haftrichter. Und habe dann nachher darum gebeten, als ich wieder zurück in den Raum geführt wurde, dass man mich wieder zurückbringt auf Pfäffiken, Zürich, weil ich ernsthaft nicht daran geglaubt habe. Dass irgendwo gut rauskommt. Und dann haben sie mich zurückgefahren und ich habe dann dort erfahren, dass ich jetzt mal vorläufig in Haft bin.
Und wie lange hat man die Haft angeordnet?
Man hat zuerst geredet von mal, glaube ich, 4 Wochen.
Also man hat es befristet?
Befristet. 2 oder 4 Wochen ist es zuerst.
Gut, und jetzt sind Sie wieder zurück in Pfäffiken. Jetzt, wenn wir da zurückblicken an den Moment, was macht so ein Anfang von so einer Strafuntersuchung mit einem? Einfach so die ersten 3 Tage, wo man so durchgeschleust wird. Zum ersten Mal wird über einen verfügt.
Es ist ich scheue mich ein vor dem Begriff Horror und so vor dem Aufschrei von der Empörung. Es ist ein Hammer, dass einfach die Fremdbestimmung und die Selbstverständlichkeit, wo man mit der, also die Routinen auf der anderen Seite, wo man Zeug erlebt, wo jenseits sind von einem freien Menschen. Ich bin zu dem Zeitpunkt 58 und habe wirklich, auch wenn man mit mir höflich war, oder die Leibesvisitation mit dem vorne runterbucken, das ist einfach, das ruft mir Bilder ab, die Zellen, die hinter einem zugehen, das ist absoluter Horror. Man hat zum Beispiel am Anfang habe ich kein Schreibzeug gehabt. Also ich habe dann, das erste, was ich bekommen ist eine Bibel, oder? Zum Lesen. Das ist, glaube ich, ein Standard, oder ich weiß es nicht. Man glaubt, man steht neben sich, beobachtet sich und hat vor allem Horror, weil man bis dort keine Möglichkeit hatte, mit meiner Frau, also mit meinem Umfeld, mit meiner Ehefrau zu telefonieren oder Kontakt aufzunehmen. Denkt man einfach, um Gottes Willen, wie geht es eigentlich dir, oder? Also es ist hammerhart, oder? Ich habe schon ein paar Sachen erlebt im Leben, aber das habe ich noch nie erlebt.
Ich sitze da mit dem Beat Stocker. Wir machen einen eindrücklichen Podcast. Er ist jetzt in U-Haft versetzt worden für 4 Wochen. Sie haben gesagt, ins Gefängnis Pfäffiken.
Pfäffiken, Zürich.
Jetzt hat man können lesen in der NZZ am Sonntag, ist glaub gsi, dass man ihnen beim Eintritt mal ein rosarotes Kondom mitgegeben hat.
Mhm. Also jetzt kommen die Bilder, oder die Bilder, jetzt ist die Leibesvisitation in einem Raum mit zwei
Aussagen. Also das ist dann aber die zweite Leibesvisitation.
Ja, also so nah war die erste gsi. Also im Sinn von Abbucken und diese Sachen. Dann kommt man, ich hatte dann zu wenig Kleider dabei gehabt, weil ich habe mit einer Nacht gerechnet. Man hat in Bolligen noch gemeint, es gäbe eine Nacht auswärts maximal. Und dann hat man Kleider bekommen und geht mit so einem Häufchen, der Bettwäsche und Tüchli drauf und Wäschtüchli und eben so oben und irgendwie ein Duschschaum oder so etwas. Und dann das Kondom drauf, kommt man in eine Zelle, das 216 würde ich sagen, also im zweiten Stock. Und kommt in eine Zweierzelle, also mit einem Kajütenbett, und denkt, schaut das Kondom an und denkt, um Gottes Willen, wer ist der Zweite? Oder? Und dann, wenn die Türe hinter einem zugeht, dann denkt man, das ist, wie können die Bilder, die kennt man wirklich vom Film. Oder? Man kann dann übrigens auch, das Erste, was man dann nicht machen kann, ist Krimi schauen. Da denkt man einfach, das darf nicht wahr sein, oder, was jetzt da passiert. Und dann wird man zwischen der Resignation und einer rechten Portion Wut, wird man irgendwie, kommt man so in ein Wechselbad der Gefühle rein. Aber unter dem Strich ist man einfach ein ohnmächtiges Opfer, oder? Und gehört dann, Herr Stocker, Sie können duschen, oder? Und kommt in eine Dusche rein, wo 6 Leute können duschen oder die auch duschen. Und die erzählen sich dann in dem. Oder man hat dann 10 Minuten Zeit zum Duschen. Das Zeitmanagement hat man nicht im Griff. Man hat einfach eins. Es darf einfach nichts passieren dort drin. Die Horrorbilder, wo irgendwie der Riesenfetzen den Duschvorhang aufmacht und zu einem kommt.
Ah, es hat Duschvorhang?
Ja, Duschvorhang. So, und 6 halboffene Duschkabinen nebenan. Und nachher. Man ist aber eingesperrt in dieser Dusche. Also die Tür ist zu, man hat 10 Minuten Zeit, hat glaube Wasser für 10 Minuten. Und kommt nachher mit so einem Tüchli um die Hüfte herum, kommt man hinter dem Duschvorhang führen und sieht dann die anderen 5, oder? Und schaut sich blöd an, oder? Und das ist ein Bild für der eine sagt dem anderen, du leck mir, jetzt bin ich wieder mit dem zusammen, jetzt bin ich schon mal 9,5 Jahre mit dem in der gleichen Zelle gewesen. Ich denke mir, was ist das, du? Oder Untersuchungshaft und 9,5 Jahre, dann merkt man, ja, und da wird gelacht und gemacht. Und das ist ja so furchtbar, oder? Und dann...
was ist furchtbar?
Es ist... oder die ersten Menschen, die man dann sieht, also quasi die Mithäftlinge, da kommt man in eine Welt rein, wo... Zuerst sieht man nur den Beton und die Aufseher. Und nachher sieht man die Mithäftlinge und merkt dann eben zum Beispiel in dieser Szene, bei dem ersten Mal duschen, wo man wirklich Angst hat, dass jetzt da irgendwann ein Seife runterfällt und das passiert, was eben nicht passieren darf, dann sieht man den Geruf von den Leuten, die da sind und sagt irgendwie, das ist ja grauenhaft. Und man hat noch das versnobte Gefühl, da gehöre ich nicht an. Mhm. Oder? Mhm. Und
wie lange geht es denn, bis sich das leiht?
Das leiht sich, also ich... Das geht lang, oder? Ich bin das ganz konkret ist, man wird dann jeden Tag, wo man dort ist, also jetzt muss ich sagen, ich habe natürlich sehr viele Einvernahmen gehabt, und zwar nicht, wo ich einvernommen worden bin, sondern quasi nach der zweiten Hafteinvernahme sind ja dann Dutzende von Einvernahmen, wo ich auch dabei sein konnte, von all diesen Organisationsleuten, Aduno und Investnet. Und das heisst, man ist sehr viel unterwegs, oder? Wird immer wieder am Morgen abgeholt, mit dem Büsschen fährt man wieder...
Ist das gut oder schlecht?
Das ist eigentlich gut, weil man hat dann die Chance...
Man hat eine Aufgabe.
Man hat eine Aufgabe und man ist natürlich brennend interessiert, was da läuft, oder? Mhm. Man ist brennend interessiert, was meinen die genau, an welchem Punkt hängt das auf, was haben die in der Hand und so. Am Anfang war es dann so, dass wenn wir mit dem Büsschen an die Weststrasse gekommen sind, sind die Journalisten rum gewesen, oder? Also wegen Pierin sehr wahrscheinlich. Und dann, das hat wieder bedeutet, logistisch, dass man wieder hat aus dem Innenhof wieder mit dem Büsschen ab in die Tiefgarage fahren. Und es hat dann also wirklich Momente gegeben, wo verrückt waren. Aber ich war sehr viel unterwegs. Im Gefängnis aussen habe ich einfach den Hofgang verweigert, etwa die ersten 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen. Weil ich den Stundenhofgang zu den Zellen ausgeschaut, das ist also etwas Trostloses, was man sich vorstellen kann. Wenn es dann noch schifft und es ist am Morgen um 7:30 geht man auf den Hofgang, ich habe da gesehen, wie die miteinander umgehen. Und habe gedacht, und in der Zeit ist gestanden, da geht es um Wirtschaftskriminalität, da geht es um Banker und so. Und ich habe mich dort aus einfach nicht gesehen. Und
also was heisst, wie die miteinander umgehen?
Ja, wie da bankelt wird, oder? Also da wird... Da gibt es Prügeleien, man ruft sich am Abend vorher über die Zellenfeister zu, du Hurensohn, und morgen Morgen sehen wir uns auf dem Hofgang. Und dann wird, du weißt ja nicht, was ernst ist und was nicht ernst ist, oder? Das ist eine Welt, also die erste Sache, bis mich dann die...
Aber das ist ja auch noch lustig, dass nicht eine Gefangenensolidarität spielt, sondern dass man sich dann quasi die Schwächsten sich noch gegenseitig auf den Grind geben.
Aber das ist interessant, oder? Auf die Frage, wie lange ist man dann eigentlich, fühlt man sich dort einfach quasi, ich will raus, oder? Das sind eben, nachher funktioniert die Solidarität. Es ist einer auf mich zugekommen und hat irgendwie in einer Gelegenheit, ich glaube, man hat einmal in der Woche eine Stunde Sport machen können. Und dort ist einer mit mir gekommen und hat gesagt, Beat, du brauchst Hilfe, oder? Und dann ist es so eine, und zwar quasi, es gibt Leute, wo verstanden haben, dass es dann viel Geld geht und so. Und da entsteht dann auf einmal so eine Beziehungsebene, wo total spannend ist, oder?
Haben Sie denn mit Insassen auch über Ihren Fall geredet?
Nein, nie.
Weil also, das wäre unter Umständen sehr gefährlich.
Also die Presse hat natürlich, wir haben... von meiner Anwaltpresse bekommen, man hat damals die Limmentaler Zeitung dort bekommen, manchmal einen NZZ-Ausschnitt, die hat natürlich da die grossen Beträge umgehabt und man hat aber auch über die anderen Fälle nicht geredet. Oder? Mhm. Wo ich dann mit dem Hofgang, eigentlich in den Rhythmus von dem Gefängnis in Pfäffiken, Zürich gekommen und auch in einem gewissen Sinn mich fast wohlgefühlt habe. Oder? Also mhm. fast einen Rückzugsort hatte, wo ich mich gar nicht so unwohl gefühlt habe gegenüber dieser Weststrasse, niemand hat von sich aus erzählt. Oder? Der Einzige war der Taxifahrer, der Stimmen gehört hat und irgendwann seinen Gast mit dem Hammer erschlagen hat. Oder? Das ist, der hat ein extremes Mitteil. Der hat jedes Mal vom Hof gegangen, hat er einem die Geschichte erzählt.
Und Sie sind die ganze Zeit in einem Zweierzimmer gewesen?
Aber alleine.
Alleine?
Aber alleine. Es war eingerichtet für zwei mit dem Doppelbett, aber es ist nie gekommen. Ich habe mich zuerst gar nicht getraut. Ich bin ins untere Bett gegangen, ins obere, habe ich mich nicht getraut zu liegen, auch wenn man gelesen hat. Weil ich irgendwie gedacht habe, ich will auf keinen Fall, es hat mir auch niemand gesagt, dass kein zweiter kommt. Mhm. Erst als ich dann gegangen bin, hat es gesagt, nein, das war immer klar gewesen, Herr Stocker, dass niemand zweiter kommt. Mhm. Aber also, das Zweite dann mit dieser minimalen Infrastruktur, um nicht zu sagen, mit dieser grusigen Infrastruktur, das wäre mir dann schon, also, da bin ich dann nicht geschaffen, oder mit Toiletten.
Eben
mit
so offene WC, wo dann der andere zuschaut.
Nein.
Und auch oder, mit Denunzianten, das erlebt man auch immer wieder, dass dann ein Mithäftling kommt und gegenüber der Staatsanwaltschaft behauptet, der Beat Stocker hat mir im Vertrauen das und das erzählt. Oder wieso versucht für sich selber etwas rauszuholen?
Das hätte ich nie erlebt, aber ja, also ich habe nachher, Leute dort getroffen, wie ich es vorher angefangen habe, wo ich eigentlich sehr eine vertrauensvolle Beziehung hatte, also im Sinne von, dass man sich geholfen hat
in dieser Zeit. Und wie sind Sie damit umgegangen, dass Sie von der Außenwelt abgeschnitten waren?
Das war sehr schwierig. Also die Kommunikation nach außen, also jetzt ganz konkret zu meiner Frau, ist mit Briefen, also handgeschriebenen Briefen passiert. Wir haben dann angefangen zu schreiben, das ist dann ganz eine wichtige Kommunikation gewesen. Das war eine Form von Kommunikation gewesen. Dann habe ich über meine Anwälte, die mich dann auch draussen in Pfäffiken, Zürich, hat man die Kommunikation mit der Familie, mit der Aussenwelt aufrechterhalten. Es gibt dann praktische Sachen. Oder?
Also hat Ihre Frau lange keine Besuchsbewilligung bekommen?
Sie ist nie zu Besuch gekommen.
Weil Sie keine Besuchsbewilligung bekommen haben oder weil Sie das nicht wählen haben?
Zuerst hat es keine Besuchsbewilligung gegeben. Warum auch immer, das weiss ich nicht. Das habe ich mir gar nicht mitbekommen. Und nachher bin ich immer noch ausgegangen von 2 oder 4 Wochen Untersuchungshaft. Ich glaube, in der dritten Woche, wenn ich es richtig im Kopf habe, hätte sie mich besuchen können und ich habe das nicht wählen. Weil ich nicht wählen, dass Besuchen heisst, man trifft sich in einem Raum mit einer Plexiglasscheibe dazwischen oder sitzt auf beiden Seiten von dem Plexiglas. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bild sich jemals in unsere Beziehung hineinbrennt. Oder? Und hat das nicht wählen. Ich wollte die ganze Welt dort im Pfäffiken fernhalten von unserem Leben und hat darum eigentlich via meinen Anwalt müssen sagen und nachher im Brief erklären, dass ich nicht will, dass man uns sehen.
Und Kinder sind auch nicht gekommen.
Ich habe nachher erfahren, dass verschiedenste Leute haben versucht, mich zu besuchen. Ich habe niemanden zu Besuch gehabt. Mhm. Und natürlich auch einfach der Irrsinn dort oben in dem Pfäffiken, das war etwas, was ich mit niemandem aus meiner privaten Umwelt wollte antun in dem Sinn.
Und wie geht man damit um? Sie sagen, Kommunikation mit der Frau über Briefe sehr wichtig. Aber wie geht man damit um, dass man weiß, dass da der Staatsanwalt, der gegen einen Krieg führt, die Kommunikation Wort für Wort liest und eigentlich total mitbekommt, was da intern in einem hochsensiblen Bereich läuft?
Ja, also das, mit dem kann man umgehen. Oder dass
man, reflektiert man das überhaupt?
Ja, man reflektiert schon. Oder übrigens, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es hat in der Kommunikation, also jetzt gerade nicht gefragt wird, kommen wir wieder in die Momente in den Sinn, dass wir ja eigentlich das Dritte sind, wo der Brief lesen, oder eben die Staatsanwaltschaft dazwischen, wer immer das dort liest. Es hat eigentlich nichts gegeben, ich meine, wir haben also nicht irgendwie Intimitäten geschrieben oder aber es hat nichts gegeben, wo ich jetzt thematisch nicht getraut hätte zu schreiben. Oder? Also ich habe sehr wohl meiner Frau geschrieben, was eigentlich passiert ist, was mir vorgehalten wird, und habe ihr geschrieben, wie ich dazu stehe. Oder? Also ich bin immer davon ausgegangen...
Ja, das ist durchgegangen?
Das ist durchgegangen, ja. Das ist durchgegangen. Und, also ich wüsste nichts anderes. Oder? Also ich habe jetzt das Beigeli Briefe, habe ich dann die Heim angetroffen, wo ich ihr geschrieben habe. Und das sind glaube ich, alle Briefe, die durchgegangen sind. Mhm.
Und gibt es auch Raum für Humor im Gefängnis? Sie haben vorhin mal angetönt, man hätte ja auch gelacht zusammen.
Ja, den gibt es tatsächlich. Oder? Also die zwei es gibt dann engere Beziehungen, also die engeren Beziehungen entstehen eigentlich über das Austauschen, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, über Literatur, oder? Man hat zwar eine Bibliothek, also man muss irgendwo mit dieser Zeit umgehen. Es ist ja dann unsäglich, oder?
Was haben Sie denn gelesen?
Ja, am Anfang habe ich eben vom Homer die Ilias bekommen, von einem Zellennachbar, und dann habe ich tatsächlich an einem Wochenende mich reingeknüht und habe gesagt, leck mir, das habe ich noch nie verstanden in meinem Leben, ich verstehe es auch da nicht, in dieser Ruhe. Und habe ihm das zurückgegeben und gesagt, hast du auch ein bisschen etwas Einfaches und so? Und er sagte, ja, Krimi habe ich nicht. Und dann habe ich von ihm mit dem Zug nach Lissabon, wie heisst der
Mercier,
ja, der Nachtzug nach Lissabon gelesen und also aufgesogen, ich habe sogar noch jedes Zitat rausgeschrieben, also und es ist ja dann furchtbar, in dem Frühling 2018, die vier Tage machen einen fertig, oder? Da kommt Ostern, da kommt Pfingsten, da kommt Auffahrt, oder? Man muss sich mal vorstellen, an Ostern ist man vom Freitag, Samstag, Sonntag, Montag ist man in der Zelle mit dieser Stunde Hofgang, wenn ich dann schon war, ich glaube nicht. Und da duschst du nie. Also du duschst einmal in der Woche dort in dieser Untersuchungshaft. Und wenn wieder, oder Pfingsten, und dann hat es wieder da wieder einen Viertag. Und dann muss man irgendwo, und dort entstehen dann eigentlich auch Gespräche beim Hofgang, wo man sich hilft und auf die Frage vom Humor. Man lacht dann zusammen, oder? Man hat dann, der eine behauptet dann, er sei, es war ein schöner Tag gewesen und so, ja, er sei heute ein bisschen am Pfäffikensee gewesen, oder? Und er sagt, ja klar, mit Handschellen und Fußschellen, aber es sei herrlich gewesen. Tatsächlich hat man das Gefühl, er sei ein bisschen braun im Gesicht, oder? Und dann kommt eine ganz komische Art von Humor kommt auf und man tut sich eigentlich aufbauen, oder man tut über das Zellenfest, tut man Schach spielen miteinander und so Sachen. Also man hilft sich wirklich, wenn jemand sich nicht mehr meldet über das Zellenfest, dann wird er gesucht, oder namentlich gesucht. Hey Beat, wo bist du? Und so. Da kannst du dich nicht einfach zurück. Also es gibt so wie eine Unterstützung, die übrigens Gold wert ist. Oder? Mhm. Mit jemandem habe ich bis heute einen Kontakt, wo wir uns jeden Monat schreiben. Und einen ganz entspannten Kontakt, oder? Mit einem tragischen Curriculum, aber auch ein Stück weit meine Dankbarkeit ist, dass er mir so geholfen hat. Oder?
Jetzt, wenn wir an die Strafverteidiger oder an die Anwälte denken, haben Sie Tipps für uns, was man einem Insassen gut kann tun in so einem Moment?
Also, was sehr wichtig ist, ist, wenn man, dass man den Klienten besucht, im Sinn von, dass er die Gelegenheit, also jetzt reden wir von Wirtschaftsstrafrecht, oder ich weiß es nicht, wie es in einer anderen Situation ist, aber man hat ein extrem hohes Kommunikationsbedürfnis, wenn man so isoliert wird. Und das Kommunikationsbedürfnis auch aufzufangen und ernst zu nehmen, ist etwas total Wichtiges. Oder? Man hat einfach bis einerseits sich auszukennen im Fall, im Wirtschaftsstrafrecht ist natürlich das Problem, dass ein Wirtschaftsanwalt wenig Ahnung hat von Betriebswirtschaft. Oder? Da sind schon mal zwei Parteien. Gell? Der Staatsanwalt hat offensichtlich, oder also der Titel international qualifizierte Wirtschaftsdelikt ist also ein grosses Wort. Oder? Und das ist nicht geschauspielert, sondern man merkt, man hat ein grosses Bedürfnis, klarzustellen, zu präzisieren. Man schafft extrem viel. Und also den Klient arbeiten zu lassen, aus seinem Fall, ist etwas, was ich sehr geschätzt habe. Aber vor allem das Kommunikationsbedürfnis aufzufangen und einfach Gelegenheiten zu geben am Klient, dass er kann reden und erzählen, wie es ihm geht. Und dass der Besuch einmal keine Agenda hat, das ist etwas total Wichtiges.
Jetzt reden Sie vom Schaffen lassen. Glauben Sie, dass das Schaffen, Ihres Schaffen in dieser Untersuchungshaftzeit und Ihres Aussageverhalten, hat das einen Einfluss gehabt auf die Haftdauer?
Das ist eine gute Frage.
Weil oder, Ihres Schaffen ist ja versuchen, die Unschuld zu beweisen.
Aber pur. Also nur. Betriebswirtschaft, oder? Man hat ja die verschiedenen Komponenten, die sachlich, also die Sachverhaltskomponente, im Wirtschaftsstrafrecht Betriebswirtschaft, Ökonomie und dann die rechtliche Einordnung, die ich nicht beurteilen konnte. Da hat man minutiös hat man These für These pulverisiert, und zwar ökonomisch. Kann nicht sein, dass ich gegen die Interessen, weil schau mal.
Aber ist denn das der richtige Zeitpunkt, meine erste Frage, um so etwas zu machen? Und die zweite Frage ist, hat es die Haft verkürzt?
Also im Nachhinein muss ich sagen, nein, es war dumm gewesen.
Aber hat es immerhin die Haft verkürzt?
Nein. Also ich meine, ich glaube, nach 3,5 Monaten ist irgendwie, also was hätte man noch machen können? Hätte man noch 6 daraus machen oder was? Also ich glaube, ich weiss noch an dem Mittag, wo wir erfahren haben, irgendwie, ich glaube, am 11. Juni dann oder so, etwas nach 3,5 Monaten, wo der Staatsanwalt Labhardt gesagt hat, ist wieder so eine freigehende Periode abgelaufen und hat gesagt, wir dürfen keine Verlängerung beantragen. Oder? Mhm. Was mehr als überraschend war, wenn es ja immer neue Vorwürfe dazukommen. Aber noch schnell zu dem Schaffen, es war strategisch falsch gewesen. Weil das Futter, wo ich mit dem Resultat von dieser Arbeit via Anwalt geliefert habe, via quasi meine Aussagen in weiteren Einvernahmen geliefert habe. Da hat es einen Moment, es gibt einen Schlüsselmoment, 4. April 2018, keine Ahnung, was das für ein Wochentag war, wo ich das erste Mal seit der Hafteinnahme wieder mich äußere zum Sachverhalt Investnet. Und am Marc-Jean Richard, ich weiss es noch genau, mit in einer gefühlten Wut ihnen erklären, was für ein Unsinn das der Vorwurf ist von der Schädigung von der Investnet. Und darauf hingewiesen haben, was das für ein absolut weltweit einmaliges Private Equity Modell war, wo da mir Minderheitsaktionär die Risiken getragen hat. Gibt es nicht auf dieser Welt. Ich habe ihm erklärt, er hat gesagt, hups, es war Mittag, kurz vor dem Mittag, ich habe glaube etwa 20 Minuten geredet, ich habe das alles erklärt, hat das aufmerksam mitverfolgt, hat gesagt, okay, das ist jetzt etwas, was ich da höre, wo ich einen Moment darüber meditieren muss, hat er gesagt. Und da habe ich gedacht, das ist eine gute Neuigkeit. Also ich bin davon ausgegangen, dass die Klarheit von der Falschheit von der These hilft, ein Bild zu korrigieren. Ich denke, am nächsten Morgen, am Nachmittag ist es weitergegangen ohne Rückmeldung. Am nächsten Morgen hat er gesagt, das Aktienrecht, sehe ich das so und so, und da lasse ich da keine Risiken drin. Damit sage ich den Punkt ab, kann dann gleich weiter. Und siehe da, oder? Eigentlich ab dem 4. April hat man auf einmal das erste Mal gehört, nicht von Marc-Jean Richard, sondern vom Oliver Labhardt, dass man auf einmal von Herausgabepflicht geredet hat. Also ich habe quasi mit meinem Resultat vom Schaffen habe ich quasi das Futter geliefert, dass man eine neue Strategie muss nehmen auf Staatsanwaltsseite.
Ich sitze da mit dem Beat Stocker. Wir sind jetzt gerade unmittelbar von seiner Freilassung aus der U-Haft. Wie ist das, wenn man plötzlich mit seinem Wehrli vor dem Gefängnis steht?
Ja, das ist unglaublich, oder? Und zwar der Moment, wo ich irgendwie aus dem Labyrinth Gefängnis Pfäffiken Zürich rauskommen und irgendwann geht die Türen auf, sie haben irgendeinen Plastiksack und eine Tasche dann, und ich sehe in dem Warteraum meine Frau und unsere Tochter Vivian, und ich schaue meiner Frau in die Augen und ich weiss in dieser Sekunde, es ist alles in Ordnung. Und zwar nicht filmreif naiv, sondern einfach all die Bedenken, um Gottes Willen, Schatz, wie geht es dir? Oder? Und was denkst du und wie fühlst du? Und man schaut sich die Sekunde in die Augen und das ist gut. Wir umarmen uns. Ich merke, wie sie abgenommen hat, oder? Weil sie sagt das Gleiche von mir. Ich habe ein bisschen Hemmungen, nach was ich mich eifere. Ich habe immer das Gefühl gehabt, im Gefängnis, ich habe immer im Gaumen oben so Eisen geschmückt, oder? Ich habe manchmal sogar Hemmungen gehabt, in die Einvernahmen zu gehen. Ich habe in die Säcke von meinem Hoodie habe ich so orange Schinti, also, wie sagen wir, Schale, verdruckt, damit es nicht so komisch schmeckt, oder? Und so. Und die Sensibilität, und dann sind wir zusammen das Dritte zurückgefahren nach Bolligen. Und ich weiss noch, ich habe von Pfäffiken bis Bolligen durchgeschnurrt, weil ich so ein Mitteilungsbedürfnis hatte. Aber von einer Sekunde auf die andere die Welt wieder in Ordnung.
Jetzt, wenn Sie den Beat Stocker wären vor der Verhaftung, wenn Sie dem Beat Stocker vor der Verhaftung könnten 3 Tipps geben, was würden Sie ihm mitgeben in die Haftzeit?
Also der erste Tipp wäre aus heutiger Sicht, auch wenn es 3,5 Monate geht, einfach mal nichts sagen. Wirklich mit einer felsenfesten Überzeugung nichts sagen. Die anderen sollen dir sagen, was das Problem ist. Aber da musst du also eine coole Socke sein. Oder wenn du nicht so beraten wirst. Oder? Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Oder? Und das Zweite ist, ich kann eigentlich gar nicht mehr sagen, ich bringe nicht 3 Punkte an. Oder? Es geht um das Verfahren und in dem Verfahren.
Aber ich meine auch die Zeit in der Haft.
Ja, das ist irgendwie, ich will gar nicht so darüber klönen, oder? Weil mir ist es nicht so schlecht gegangen. Oder? Ich hatte das gesundheitliche Problem und das ist immer akuter geworden, weil einfach meine Therapie wo nicht weitergeführt werden konnte. Das führt dann zu Spastiken und solche Sachen. Aber ich habe etwas gelernt von dem einen Mithäftling. Er hat gesagt, hör auf mit dem Kopf gegen die Wand schlagen. Sondern such die Tür, die offen ist. Oder? Und wenn er dich noch umgeschaut hat, ob es irgendwo eine offene Tür gibt, habe ich verstanden, was er mir gesagt hat. Und er hat gesagt, es ist, wenn es aussen dran ruhig wird, dann es gibt es unglaublich viel Raum. Oder? Und darum hätte man es wahrscheinlich Homer gegeben. Und den Moment auch zuzulassen. Oder? In dem Sinn, dass man sich vielleicht mental vorbereitet und sagt, was passiert dann, wenn ich auf einmal total unfrei bin. Also das Gefühl, am Morgen aus dem Haus zu gehen und zu merken, irgendwo, man hat das Portemonnaie nicht vergessen, die haben. Und ist in der Zwischenzeit nach Genf gefahren und läuft in Genf in der Stadt rum, ohne Portemonnaie, ist doch ein Gefühl, oh, was mache ich jetzt, oder? Und das einfach potenziert hoch 10, ist zu akzeptieren, dass im Leben nicht nur bei anderen Menschen, sondern auch bei einem selber Sachen passieren können, die unglaublich mühsam sind und verschissen. Und sich vielleicht mental einfach so vorzubereiten und zu sagen, wie würde ich dann umgehen, wenn auf einmal die Schweiz besetzt würde, wie würde ich damit davon umgehen, wenn ich auf einmal im Gefängnis bin. Das ist, mental ist das so, also sehr wahrscheinlich könnte man das anders vorbereiten.
Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich Sie richtig verstehe. Ich verstehe es jetzt so, dass Sie quasi mental gewachsen sind. Stärker geworden sind.
Was ich anspreche, ist, wenn man es zulässt. Also, und der Moment passiert vor dem Hofgang. Oder? Man lässt zu, dass die Situation, jetzt so, sorry, der Ausdruck, so verschissen ist, wie sie ist. Oder? Und dass die Realität ist, man ist ein Ostern vom Donnerstagabend bis am Montagabend einfach eingesperrt, respektive am Dienstagmorgen. Wenn man das zulässt, passiert Folgendes. Oder? Wie ich es erlebt habe. Man hat auf einmal ein Strukturli in dem Alltag hinein, man hat eine Ruhe, wo man in Gedanken zu Lichtmomenten kommt. Oder? Die Lichtmomente heisst, man ist so konzentriert und so fokussiert, so nicht abgelenkt, dass man sehr wahrscheinlich wie ein Mönch in einem Kloster, in einer Klosterzelle, etwas erlebt, was man schon lange, also mit 58, wie ich gesagt habe, schon lange nicht mehr erlebt hat. Und ich hatte diese Lichtmomente gehabt, nicht nur in der Arbeit an meinem Fall, dort auch, sondern eben auch im Verarbeiten von Buchimpuls. Ich habe Philosophie, Diskussionen am Fernsehen gelost und so. Und das ist auf einmal ein Aha- und Lichtmoment. Man interessiert sich für Sachen. Man sagt, andere lassen sich einspielen. Also meine Schwester ist in einem 10-Kloster, lebt sie, oder? Und eine von den Meditationsübungen, die sie macht, ist Schweigen. Und natürlich habe ich an sie viel gedacht. Oder? Schweigen heisst für sie, man sitzt im Schneidersitz, glaube ich, und schaut den Mauer an, 3 Tage lang. Und das ist mir natürlich schon aufgefallen. Da habe ich gedacht, also, weißt, das ist jetzt quasi das, was meine Schwester macht. Oder? Einfach ich unfreiwillig. Und irgendwo hat mir der Gedanke geholfen, weil sie hat mir immer vorgeschwemmt, was dann alles passiert, wenn man eben nicht mehr kann. Und, so. Und das ist... Zum Teil ist das genial gewesen, oder?
Also der Geist ist zur Ruhe gekommen?
Der Geist ist zur Ruhe gekommen, ja. Der Geist ist zur Ruhe gekommen. Und ob ich jetzt Schaden genommen habe von dieser Zeit, also es ist ja dann die ganze
Eben, Sie haben vorher gesagt, Sie kommen raus und alles ist wieder gut gewesen. Also steckt man denn das so leicht weg?
Nein. Man hat dann... ist dann die Begegnung mit dem, man hat dann wie ein schlechtes Gewissen. Oder man begegnet dem Umfeld wieder. Also eben zuerst meine Frau, meine Tochter und nachher mal die Marianne und die andere Tochter. Man begegnet Nachbarn oder weiss nicht, wir sind draußen auf dem Balkon gesessen, so wie die Nachbarin kommt vorbei, man trinkt ein Glas Wein und ist so froh, ein Lächeln zu sehen. Oder? Man, also man steckt es nicht so leicht weg, man hat man begegnet Menschen ganz, ganz vorsichtig. Oder? Und man trifft natürlich auch die Menschen, wo, oder trifft sie eben nicht mehr, wo sich verabschiedet haben und sagen, ich habe es immer gewusst. Oder?
Mhm.
Und
hat es denn viel von denen gegeben?
Nein, es hat erstaunlich wenig gegeben. Also ich muss natürlich sagen, oder die Leute um mich herum jetzt zu dem Zeitpunkt im 18. sind natürlich zu einem grossen Teil Leute gewesen, mit denen ich zusammengeschafft habe in irgendeiner Form. Aber das sind schon, also ich habe nie so Geschäftsherrenbeziehungen, sondern Beziehungen zu, das sind immer sehr, sehr persönliche und freundschaftliche Beziehungen geworden. Und da hat es natürlich Leute gegeben, die Angst hatten, dass wenn der Stocker mit seiner Vogelgrippe quasi, wenn er auf meinem Teich landen würde als Enten, oder, dass ich dann ein Problem bekomme. Und da hat es schon, also ein Viertel der Leute habe ich nicht mehr gesehen, oder, zum Teil erstaunlich, oder? Die haben bis heute nichts gehört, oder?
Wie kommen Sie jetzt gerade auf den Entenvergleich?
Das hat, wir haben einmal, wo wir bei der Aduno-Gruppe neu ein Geschäftsfeld erweitert haben, das sogenannte Consumer Finance, also Konsumkredit, wie das heisst. Das ist eine ganz unbeliebte Materie, oder? Wo man Leuten einen Blankokredit gibt für ihr Leben, das nicht im Griff hat, wie man sagt. Und dann hat einmal einer, wir haben das Geschäft als Neuling kennengelernt und einer, der das schon jahrzehntelang gemacht hat, gesagt, Bert, du musst dir vorstellen, wenn du das Geschäft machst, dann hast du Vogelgrippe. Und dann bist du eine Ente, die rumfliegt und du hast ein Schild an dir, das heisst, ich habe Vogelgrippe. Oder? Und dann willst du auf einem Teich landen, zum Beispiel der Teich ist eine Bank, wo du sagst, hey, das wäre doch ein neues Geschäft für euch. Oder? Und unten siehst du alle abwinken und sagen, nicht da landen. Oder? Und das Bild ist mir wieder in den Sinn.
Also dann kann man sagen, Haft macht teilweise einsam.
Ja.
Und ich meine, schlussendlich ist das ja eine traumatische Erfahrung, die du draussen mit gar niemandem teilen kannst.
Mm.
Das war kein Problem für sie.
Ja, es ist ein Problem. Also, ganz konkret, was passiert ist, ist, oder, wenn man dann die Leute, die zu einem gehabt haben, eben der Grossteil, die haben dann, man ist dann vorbei, man hat sich gesehen, also immer noch das Kommunikationsbedürfnis, absolut phänomenal. Und die Leute haben dann gefragt, hey, wie war das gewesen, oder? Und mir ist es dann ganz komisch eingefallen, dass man wie auf einmal gesagt hat, hey Beat, du kennst dich doch aus mit Haftbedingungen, oder? Also auf einmal habe ich innerlich gedacht, Moment, also ich bin nicht ein Knasti, oder? Es kommen dann erst so die Sprüche, oder? Nach dem dritten, vierten Glas Wein und so. Und also ich habe dann fast gedacht, also ich bin jetzt im Fall nicht der Experte für andere, oder? Und dann habe ich versucht, von Leuten zu erzählen, die ich dort getroffen habe, und habe gemerkt, wie mich da mein Umfeld anschaut und sagt so quasi, puh, was ist denn das für eine? Also so quasi, also richtig, ich habe von dieser Zeit erzählt und die haben mir gesagt, hoffentlich kommen die da nicht vorbei, oder? Und übrigens ist das schwarze Auto da oben, ist das allenfalls ein neuer Kollege von dir, oder? Also ganz eine irre Situation und du kannst das nicht teilen mit der Welt. Du trägst das eigentlich in dir rein, und musst es auch dort lassen, oder? Weil das kannst du niemandem erzählen, weil es eigentlich auch nicht, oder?
Ja, umso bewundernswerter finde ich es auch, dass sie das jetzt heute mit mir da machen.
Ja, es ist mir, oder, warum sitze ich heute da? Es ist mir immer noch nicht klar, nach über vier Jahren Verfahren, oder? Jetzt sind wir im Ende März 2022. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, um was geht es überhaupt in dem Spiel. In meinem Leben habe ich etwas gesagt, und das ist meine Geschäftsphilosophie, ich will die Spielregeln verstehen. Und wenn möglich, wenn ich die Spielregeln verstanden, dann habe ich eine Chance, ein Spiel zu spielen. Und versuche es natürlich möglichst gut zu spielen, oder? Und bin nie davon ausgegangen, dass ich Spielregeln kann verändern kann, sondern sie zu akzeptieren. Jetzt blöd ist, oder? Und ich habe dann Spieltheorie, ist eines meiner liebsten Hobbys, oder? Und da gibt es so quasi die offenen Systeme und die geschlossenen Systeme. Bei den geschlossenen Systemen gibt es einen Gewinner und Verlierer. So lebt die Wirtschaft. Das war nie mein Ding. Mein Ding war ein offenes System. Es gibt auch einen möglichen koreanischen Konkurrent. Denk mal dran. Du musst nicht sagen, es ist Migros gegen Coop, sondern vielleicht ist es ganz anders. In diesen offenen Systemen. Aber das strafprozessuale System und seine Incentives und so, habe ich bis heute nicht verstanden. Ich habe euren Podcast kennengelernt. Im Irgendwo, wo ich wieder mal, ich natürlich jeden Tag schaue ich, was über den Pierin Vinzenz, über den Causa Raiffeisen und über den Bernd Stocker geschrieben wird. Und bin dann irgendwo mit einem Treffer auf eine von euren Episoden gekommen und habe in eine Diskussion gelöst zwischen Ihnen, Herr Bonin, und Herrn Münch, Gregor Münch, und habe gefunden, das ist es genau. Da wird über ein System geredet, wo ein Justizsystem, oder? Also jetzt die Anklageseite, die Untersuchungs- und spätere Anklageseite, und jetzt beim Gericht, wo genau so habe ich es erlebt. Oder? Sie, Herr Bonin, haben mal in einer Episode gesagt, die Allmacht, die Staatsanwaltschaft hat, unbeschränkte Budget, oder? Der Gag. Wo irgendwo zum Thema Humor. In einer Einvernahme hat einmal der Herr Etter, irgendwann kurz vor Weihnachten, irgendeinem Jahr 19, glaube ich, hat er gefragt, der Marc Scharisch, die Presse, gibt es dieses Jahr eigentlich ein Weihnachtsessen? Also während dem Protokoll, während der Marc Scharisch immer Technik ist, nicht so sein Ding, ist ein Protokoll vorbereitet, oder Ausdruck gewesen, und hat sich wieder geärgert, dass der Drucker nicht geht. Wir haben versucht, Zeit zu überbrücken mit Schnurren. Und er hat gesagt, gibt es das ja eigentlich kein Weihnachtsessen. Und da ist eine Abfolge von witzigen Kommentaren gekommen. Und was ist ja Marc Scharisch? Da hat der Pierin Vinzenz gesagt, ja, ich würde dann noch ein paar Lokale kennen. Und dann nachher, dann sagt der Marc Scharisch doch tatsächlich, und dann sagt der Pierino, aber ich habe kein Budget, weil meine Kreditkarte ist gesperrt. Oder? Und dann sagt der Marc Scharisch, oh, Budget ist kein Problem, das haben wir unendlich, oder? Und das sind so, was lockere Sprüche sind, habe ich in eurem Podcast gehört, die Auseinandersetzung um Gottes Willen, um was geht es in dem Strafverfahren, das ist mir bis heute noch ein Rätsel. Und ich bin da, sitze eigentlich da, weil ich finde, ich möchte selber dazu beitragen, jetzt als Betroffene, dass man das versteht. Und zwar nicht zu einer nächsten Generation von Betroffenen irgendetwas mitgeben in erster Linie, sondern zum besseren Verstehen sitze ich da. Oder? Und hoffe, dass wir über die Fragen und die Antworten, die wir raussuchen, zeigen, das ist...
Ja, das System ist natürlich nicht Gott gegeben. Also das könnte man ja auch verbessern.
Ja, da bin ich schwer der Meinung, ja. Also ich meine, das Hauptproblem, das ich gesehen habe, ist, dass wir reden von einem Wirtschaftsstrafverfahren, das ist, du kannst natürlich beliebig viele Thesen, also Thesenjournalismus oder Thesenjustiz, müssen wir dem mehr sagen, oder? Du kannst natürlich beliebig viele Thesen in die Daten, in 200 GB konfiszierte Daten und prozessierte Daten reingehen, oder? Das System als solches ist dermaßen asymmetrisch im Moment, oder? Wenn man denkt, dass das ganze beschlagnahmte Zeug mit Telefonabhörung, mit Handnotizbüchern, wo doch noch tatsächlich behauptet wird, man hätte sich selber einen Code aufgeschrieben oder in einem Notizbuch. Und weil es so schön wird passen soll. Also, was ich als wirklich schief erlebe, ist, dass einfach eine Staatsanwaltschaft darf neue Thesen aufstellen und eigentlich im gleichen Spiel weitermachen. Wenn ich eine neue These aufstelle und sage, mit dieser Softwarelösung oder mit dieser App haben wir keinen Erfolg, ich mache jetzt Autopneu, dann muss ich mit meinen Leuten reden und muss ein neues Setup finden. Oder? Wir sind in dem Strafverfahren, sind wir einfach in dieser Grundthese, hier stimmt etwas nicht im Hause Vinzenz und Stocker, sind wir von dieser These qualifizierte, ungetreue Geschäftsbesorgung in die Herausgabepflicht übergegangen. Und da scheint es keine Instanz zu geben, wo da irgendwie korrigierend oder disziplinierend darauf wirkt. Und jetzt ist meine ganze Hoffnung natürlich beim Gericht und bei dem Urteil, das am 13. April gefällt wird.
Ja, der Gesetzgeber löst es einfach, indem er sagt, der Staatsanwalt muss den belastenden und den entlastenden Umständen mit gleicher Sorgfalt nachgehen. Dass man damit die Strafverfolgungsbehörde komplett überfordert und das einfach rein intellektuell so nicht kann funktionieren, ist, glaube ich, allen Betroffenen klar. Aber das ist so der bewusste Weg, den man gewählt hat. Und du hast wirklich eine Allmacht, die einfach nicht kontrolliert ist in dieser, im Untersuchungsstadium.
Unkontrolliert, oder? Man hat insofern gemerkt, also genau mit dem Punkt, ist das StPO 160 oder was ist das? Die belastend und entlastend irgendwie, das hat mich mal interessiert, weiß ich nicht. Wenn wir das diskutiert haben...
Das ist Artikel 6.
Oh, noch früher,
Entschuldigung. Ja, ganz früh, es ist in der Grundsätze, oder? Ja. Das ist ein hehrer Grundsatz.
Oder wir haben Vor allem mit dem Marc Schonischer als intellektueller Staatsanwalt hat man sehr viel diskutiert. Und wir haben über den Punkt, wie wird mit entlastenden Sachen umgegangen, haben wir Diskussionen geführt. Und was man gemerkt hat im Sinn von, dass das etwas nicht gut ist, ist, wenn es so cholerische Ausbrüche gibt, wie oder die dann nur teilweise... Das Stichwort Bringschuld. Der Marc Schonischer hat mir gesagt, Herr Stocker, das ist eine Bringschuld, die entlastende Sache. Nachher, als ich gesagt habe, jetzt ist interessant, hat er nicht mehr wissen von dem, dass ich jemals von Bringschuld habe. Er hat dann gesagt, er sei irrtümlich und er sei falsch interpretiert worden. So. Es ist nicht klar, was ist eigentlich mit der offensichtlich entlastenden Sache passiert. Und eben das Wahnsinnige ist, jedes funktionierende System hat eine disziplinierende Möglichkeit, das Verhalten zu sanktionieren. Und das scheint da nicht gegeben zu sein.
Oder jedes Beweismittel an sich ist einfach mal neutral. Und je nachdem, mit welchem Bild du drauf schaust, du es eben so oder anders interpretieren. Und eigentlich müsste ja ein Staatsanwalt immer wieder zur Nullhypothese zurück und versuchen, quasi den Sachverhalt nochmal ganz neu zu denken, anders. Aber das ist ja eine Arbeit, die du gar nicht kannst machen. Vor allem bei so einem immens grossen Strafverfahren.
Ja, und ich habe auch wirklich das Gefühl, also den lebendigen Eindruck bekommen, man kann gar nicht mehr zurück. Oder man kann nicht... Man muss... Das erste Verdachtsmoment von diesen grossen Geldbeträgen, die zwischen mir und Pierin Vincent hin und her geflossen sind, die Darlehen, wo nachher ein Frame bekommen haben auf Inside Paradeplatz im 16. Das Gefühl im Bauch hat eine Kraft entwickelt in diesen ganzen 4 Jahren, wo einfach irgendwie etwas Unrechtmäßiges hat müssen damit verbunden sein. Und die Nullthese-Geschichte, also das Kontrafaktische, glaube ich, das ist übermenschlich, oder? Also, ich finde auch, der Strafprozess ist auch ein bisschen naiv, wenn man Menschen kennt und schaut, wie sie, wer würde denn, um Gottes Willen. Jeder von uns hat sich schon in einen Text verliebt, oder? Und wer würde dann sagen, nein, jetzt habe ich in dem Businessplan den grössten Mist geschrieben. Man kämpft doch wie ein Leute dafür.
Ja.
Sie haben wieder mit Herrn Münch zusammen, haben Sie ich bin ein Rechtsstaatgläubiger. Das ist ja so ein Begriff, der irgendwie aus einem Wortspiel rausgekommen ist, oder? Und haben gesagt, um was geht es überhaupt?
Herr Münch sagt, ich will das glauben und ich muss das glauben.
Das ist so wichtig, oder? Und auch Zielebene. Warum gibt es den Podcast? Warum macht ihr euch die Mühe, mit einem Ziel zu erklären, in einem von den letzten Episoden? Es geht um gute Urteile. Und die guten Urteile, die sind, also, als Betroffene in dem System kann man nur eine Hoffnung haben, dass es am Schluss ein gutes Urteil gibt, oder? Und das setzt sich zusammen aus ganz verschiedenen Bausteinen.
Vielleicht zum Schluss noch zu der Medienberichterstattung. Wie haben Sie das Medieninteresse erlebt?
Also angefangen hat, ich stehe dort, wenn man mit mir über Medien redet, dann kommt mir Inside Paradeplatz und Lukas Essig und April 2016 in den Sinn. Oder? Das ist, wo die ersten Publikationen gekommen sind, eine Serie von 3 Publikationen vom April bis Juli 2016 mit den von mir geklauten Bankdaten von Julius Bär. Man hat einfach Lust gehabt, in dieser Medienberichterstattung den gefallenen König Pierin Vincenz und Person, die zuerst Lust hatte, hat Lukas Hässig geheissen, wo eigentlich mit dieser Lust der Stocker und der Vinzenz Stöchle zu sehen, ein Geschäftsmodell aufgebaut hat. Oder? Also Inside Paradeplatz ohne Causa Vinzenz gibt es nicht als Haupteinnahmequelle.
Aber Herr Stocker, es ist passiert, was passiert ist, aber hätte es allenfalls auch eine andere Strategie gegeben im Umgang mit dem Herrn Hässig?
Natürlich, oder? Es gibt eines der Schlimmsten, wenn ich heute einen Krimi schaue oder wenn ich eine Zeitung lese, Politiker in Österreich, irgendein Korruptionsvorwurf, reflexartig steht der Politiker vor einem Mikrofon und sagt, selbstverständlich nicht, ist es doch nicht so, wie alle denken, und dann werde ich alles tun, um das richtig zu stellen. So. Im Umgang mit einem Lukas Hässig als ich natürlich ohne PR-Erfahrung und Öffentlichkeitsarbeitserfahrung auf meiner Person viel unaufgeregter den Dialog suchen. Oder? Warum würde man mit Anwalt drohen, wenn man will das Zeug weghaben? Ich will doch nicht meine Bankdaten und Transaktionen in der Schweiz diskutieren. Oder? Aber die Nervosität, dass man sagt, ich muss verhindern, dass da in der Öffentlichkeit über meine Transaktions- und Vermögenswerte redet und so, macht mir total viel fair. Das müsste man viel entspannter angehen und eigentlich miteinander sitzen und sagen, was ist der Kontext zu dem Ganzen. Oder mindestens die Chance packen. Oder? Aber ich bin einmal am Lukas Hässig wie Wein gesessen und hat gesagt, wenn ich sie anschaue, Stocker, wird mir schlecht. Oder? Und,
aber dann ist schon vorher Geschirr verschlagen worden.
Ich meine, ja, klar, oder? Darum so viel zu meiner Strategie, man müsste halt zusammen ansitzen. Ich weiß nicht einmal, ob die Chance zu packen. Also Meinungen, gemachte Meinungen in den Medien, das hat man jetzt vor allem gemerkt, wo sich ja der Gegenstand von dieser Strafuntersuchung immer ins Abstraktere, in die Herausgabepflicht entwickelt hat. Die Medien ist immer noch lang in diesen 4 Jahren plus auf dem Standpunkt geblieben, dass einfach auf beiden Seiten vom Tisch sitzen ist vom Teufel. Und da ist beschissen worden, das wäre der Tatbestand von der ungetreuen Geschäftsbesorgung. Also man hat gar nicht weggehen von dieser These und dann übertriebene Preise berechnet und das eingesackt als Profit. Man hat irgendwie die Entwicklung vom Strafverfahren, vom Vorwurf, hat man gar nicht bis fast zuletzt nicht mitgenommen. Oder? Und das ist einfach die Energie, zu sagen, die hängt sie oder ist schon sehr ausprägt. Oder? Ob man das besser machen kann, das weiß ich nicht.
Wenn Sie sagen, man kann es nicht besser machen, Sie hatten ein gleiches Bedürfnis in der NZZ am Sonntag, sich zu erklären, in einem sehr langen Interview. Würden Sie das wieder machen?
Ja, das würde ich in dieser Situation, also das war ein sehr bewusster Entscheid, wo nicht mir entspricht, oder ich will mich nicht sehen in der Zeitung, das ist vorher nie so gewesen und das sollte auch nicht so sein. Der Punkt ist, dass ich davon ausgehe, dass die Beurteilung von dieser Causa Vinzenz sehr viel zu tun hat mit Psychologie. Ich glaube, die Sachverhaltsebene ist in der Beurteilung der kleinste Anteil. Es geht hauptsächlich um Psychologie und es geht hauptsächlich in zweiter Linie um rechtliche Einordnung und Diskussionen um ein Bundesgerichtsurteil vom Juni 2018. In der Psychologie war mir nicht mehr wohl, oder? Die Begriff Schattenmann, wo der Dirk Schütz in der Bilanz schon im 2018 gebracht hat, war so ein Bild von mir, der Kompagnon, der smarte Berater, oder? Ein Bild gemalt wurde, der Stocker gibt am Vinzenz Darlehen. Herr Bonin, in der Haftübernahme, Sie müssen den Blick sich vorstellen vom Staatsanwalt Otto, wo mir gesagt hat, Herr Stocker, Sie versuchen mir zu erklären, Sie hätten am Herrn Vinzenz 2,9 Millionen darlegen. Jetzt schauen Sie sich mal an. Bei allem Respekt vor Ihnen als Person, ich kann es nicht glauben, dass Sie mich jetzt in dem Moment nicht anlügen.
Gut, aber das Bild von einem Staatsanwalt ist ja ein anderes von der Öffentlichkeit. Und glauben Sie nicht, dass das Bild, das Sie als direkt Betroffene auch ein überbelichtetes Bild ist, dass eine Öffentlichkeit verfolgt doch das gar nicht so akribisch.
Ja, aber es gibt ja, oder? Das Interview der NZZ am Sonntag hat für mich, ich habe eine Motivation gehabt. Und das ist, nicht zu sagen, nein, es ist nicht so. Ich habe quasi 4 Jahre reflexartig quasi gesagt, nein, gegenüber diesen strafrechtlichen Vorwürfen, nein, es ist nicht so. Herausgabepflicht verstehe ich bis heute noch nicht. Aber ich habe nicht zu meinem Vorteil jemand anders geschädigt. Oder? Und ich wollte aus dem Reflex herauskommen, sagen, was nicht so war und sagen, wie es war. Mich eigentlich mit meiner Person und mit meiner Energie und mit meiner Neugier als Unternehmer darzustellen. Oder? Das ist das, was wir in einem früheren Podcast einmal gesagt haben, in einer früheren Episode. Das ist das 1990 zu erklären, versuchen und zu sagen, mich kumpelt Ideen an, heute noch. Wo ich sage, Gott für Schutz, das Letzte, was ich machen sollte, ist Freude an einer Geschäftsidee. Oder? Und ich wollte sagen, dass es gibt einen Stocker, der tickt so, oder? Und dem ist auch Geld nicht wichtig, oder? Das Geld werden wir alles, meine Frau und ich werden das Geld, das ist testamentarisch vorgesehen, das kommt Leute zu, wo Geld brauchen. Wir brauchen doch das nicht, sondern einfach sagen, es gibt eine positive Aussage über mich und meine Energie und mein kleines Lebenswerk, oder? Ob das gelungen ist oder nicht, ich schaue in die Augen und habe das Gefühl, es ist ein bisschen kritisch. Dass man das, übrigens den Begriff Litigation, PR, den habe ich gar nicht gekannt. Also
das ist natürlich dann auch noch Jacqueline. Also Politik ist darauf aufgesprungen und dann hat das ja einen komplett anderen Drive genommen. Das hat man ja nicht können vorausgesehen.
Was ist das gewesen?
Jacqueline Fehr, Regierungsrätin im Kanton Zürich. Ist ja dann draufgesprungen und hat gesagt, also ist das überhaupt in Ordnung, dass man beschuldigten Personen die Plattform gibt?
Das ist eine interessante Frage, aber also das wäre für mich, ich habe das nicht mitbekommen, aber das wäre für mich ein Grund, das nochmal zu machen. Oder? Also wenn man irgendetwas muss versuchen als Beschuldigung und später anklagen, dann ist gleich lange Spiess. Also das ist, wenn da jemand noch sagt, ja, also ich weiß gar nicht, ob das in Ordnung ist. Man kann darüber reden, ob so ein Artikel, was man eigentlich für eine Wirkung erzielt, das ist klar. Oder meine Schwester hat gar keine Freude gehabt, als sie den Artikel gelesen hat. Es hat andere Leute gegeben. Aber dass man sich will verteidigen, also, da würde ich mir jede Freiheit nehmen, das zu machen. Es wird in 4 Jahren wird schon viel über einen gesagt. Also, auch, was ich als lustig
aber das meine ich auch mit dem Überbelichteten. Ja, wissen Sie, Sie hören natürlich jedes Wort, aber so in der Allgemeinheit. Das ist, heute ist die Aufregung dort, die Karawane zieht weiter, morgen ist sie dort.
Ja gut, aber also, am 25. Januar vor dem Volkshaus ist es war schon noch etwas los. Aber nachher dann nicht mehr, haben Sie schon einen.
Ja, ich hätte noch ganz viele Fragen. Aber wenn man es jetzt mal bei dem belohnt, habe ich irgendwie noch eine wichtige Frage vergessen?
Ich habe... nein, also was ich jetzt gerade noch überlegen ist... es gibt ja... Nein, ist gut. Ist gut.
Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir in einem vielleicht nächsten Teil, wenn dann das Urteil da ist, allenfalls auch mal noch über das ganze Gerichtsverfahren redet und dann auch über das Urteil.
Das können wir sehr, sehr gerne machen. Oder? Ich hätte jetzt auch keine Hemmungen, zum im Moment schon noch mehr eigentlich über den Vorwurf, über die Konstellation, wo jetzt muss beurteilt werden muss, durch die 3 Richter, habe ich. Was ich aber sehr genau darauf schaue, ist schon, was dann letztendlich beurteilt worden ist. Oder? Weil ich bin einmal in dem Archiv unten gewesen, im BGZ mit den sogenannten 526 Ordnern und 41 Kisten. Nicht wahnsinnig geschäftig, nicht wahnsinnig praktisch. Und die Wahrheit ist in den Ordnern. Und ich kann erfahren, dass ein Gericht im Kanton Zürich im Jahr 2022 noch mit Papier schafft. Und ich hoffe einfach, dass...
Das ist natürlich in der Strafprozessordnung so angelegt.
Ja, aber die ist von was? Von 1900 was?
2011.
Ja, ja.
Nein, aber sind unsere, oder? Also die Digitalisierung ist in der Strafjustiz nicht angekommen.
Ja, aber das könnt ihr nicht bringen. Noch
ganz andere. Ja, ja, ich bin bei Ihnen. Das ist ja... ja, aber das wäre aber ein ganz anderer Podcast, Herr Stocker. Aber vielleicht doch noch eine Frage. Wenn wir jetzt aufs Wettmodell vom Kant zurückgreifen, welchen Betrag würden Sie darauf setzen, dass Sie Recht haben? Und was würden Sie darauf setzen, dass Sie Recht bekommen?
Also, dass ich Recht habe, was meine ich mit Recht habe, dass ich nie in der Absicht, mich zu bereichern, jemand anders geschädigt habe, das kann ich zu 100%ig sagen. 100%ig. Und das entspricht auch nicht der Dokumentenlage. Das ist ja... Also 100% recht.
Also das ganze Vermögen.
Das ganze Vermögen. Haus und Hof, sage ich alles. Ob ich die Frage Recht habe, im kantischen Sinn, ob ich Recht habe, dass ich keine Herausgabepflicht habe. Das kann ich Ihnen einfach nicht beantworten, weil ich keine Ahnung habe, was damit gemeint ist.
Also Sie meinten mit Retrozession?
Ja, es wird mir immer wieder gesagt, du hättest herausgeben müssen, hat nicht gesagt, dass er erzielt hat, hat also nicht herausgegeben, darum Betrüger oder Ungetrüger. Also ist mir einfach unklar, was im Kontext von diesen vier Transaktionen jetzt nicht gemacht werden. Also ich würde Haus und Hof setzen, dass ich Recht habe. Wie, ob ich Recht bekomme? Ich habe etwas gelernt in diesen vier Jahren. Das ist, Prognosen sind schwierig. Wirklich schwierig. Also so falsch gelegen mit Prognosen bin ich noch selten. Und darum würde ich zur Frage, ob ich Recht bekomme, würde ich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es.
Besten Dank, Herr Stocker.
Danke Ihnen, Herr Bonin.